Deutschlandfunk Kultur heute.
Das Verhältnis von Musik und Text in der Oper ist ja nicht ganz einfach. Nehmen wir nun mal die Zusammenarbeit von Komponist und Librettist. Die war oft in der Geschichte getrennt. Der Mozart etwa, der hatte seinen Da Ponte. Verdi hatte seinen Boito. Richard Strauss seinen Hofmannsthal. Wagner, natürlich, der hatte seinen Wagner, der machte immer alles selber. Wird gern übersehen, dass der sächsische Komponist nämlich auch ein gewichtiger spätromantischer Dichter und Prosaist war. Erst ward der Ring gedichtet, geschrieben, dann wurde er komponiert. Viel ist in Opern aber auch oft gar nicht los. Nehmen wir nun mal Tristan oder Parsifal, sind eigentlich Kammerspiele. Dauern 5 Stunden, gesagt und getan wird nicht viel, zum Raum wird da die Zeit. Kurz, was ist eigentlich wichtiger in der Oper? Die Musik? Oder die Handlung.
Endlich mal erklärt.
Und bevor wir diese Frage mit Jörn Florian Fuchs klären wollen und stellen wollen, wollen wir erstmal Antonio Salieri hören. Prima la musica, poi le parole. Erst die Musik, dann die Worte.
Ihn an den Fuß zu ziehen, Luft fürs Angedeut, den Schuh recht anzufassen, den Fuß da rein zu passen.
Soll ein Schuh nicht drücken, muss man sich anschicken, den Fuß da rein zu passen, das fordert Kunst. Herr Fuchs, das hört sich doch sehr nach einem Gleichnis von Wort und Musik an. Was ist denn bitteschön jetzt wichtiger von beiden in der Oper?
Ja, die Frage können wir natürlich nicht abschließend beantworten, aber ich denke, man kann ein paar Facetten thematisieren, ein paar Schlaglichter auch auf die historischen Debatten darum werfen. Immer wieder in verschiedenen Epochen wurde diese Frage gestellt. Bis heute ist es natürlich sicher so, dass im Publikum in den Pausen das vorkommt. Denken wir mal an den Troubadour von Verdi. Da werden viele sagen und denken zu Recht auch, das ist ja ganz tolle Musik, aber die Handlung ist eigentlich nicht richtig verständlich, was auch an der Dramaturgie liegt, an der Dramaturgie des Librettos. Und wenn wir auf die Barockzeit zum Beispiel schauen, gerade bei Händel, aber auch etwa bei Scarlatti, da hat man ja oft das Schema F. Es ist immer dieselbe Kiste, ob es jetzt Götter sind oder ob es Konflikte sind zwischen Menschen aus verschiedenen Ständen. Es wiederholt sich doch sehr und es ist oft so, dass auch viele Nebenstränge auftauchen, viele Nebenfiguren da sind, weil die jeweiligen Komponisten ihre jeweiligen Lieblingssänger auch gern unterbringen wollten oder mussten. Also all diese Faktoren spielen eine Rolle. Aber es gibt natürlich sehr geglückte Beispiele, der Orfeo von Monteverdi, denke ich, gehört dazu. Wenn man nochmal zu Verdi gehen, auch die Traviata, ein sicher sehr, sehr gut gebautes Stück. Aber es gibt und gab natürlich immer Konflikte und diese Frage durchzieht die ganze Operngeschichte.
In meiner Unkenntnis fällt mir eine winzige Oper ein, die aber ganz märchenhaft ist. Wagners Rheingold etwa wird aus dem Rauschen geboren, da verschmelzen Musik, Bühnengeschehen mit dem Sprechgesang, da gibt es gar keine Duette mehr. Fallen Ihnen gelungene, weniger gelungene Beispiele für Zusammenarbeit von Tonsetzer und Textdichter ein?
Also um bei Wagner zu bleiben, das ist natürlich faszinierend, wenn Sie nämlich zum Beispiel das Rheingold-Libretto mal laut lesen oder sich auf CD anhören. Ja. Es ist irrsinnig. Sven-Erik Bechtolf, der ja selber auch so etwas wie ein Gesamtkunstwerker ist, nach eigener Einschätzung inszeniert, spielt und so weiter und auch liest, hat das komplette Ring-Libretto eingesprochen. Man wird wahnsinnig.
Welch garstig glitschiger Glimmer, wie gleitet er aus, singen die Rheintöchter. Ne?
Genau, es ist ein Stabreim-Albtraum, wenn man so möchte. Und bei manchen Phrasen möchte man auch den Rotstift zücken, um zu sagen, das ist kein Deutsch, ja. Aber letztendlich, wenn man das in der Verbindung mit der Musik hört, sehr, sehr oft kommt eben dieses Dritte, diese Verschmelzung von Text, Musik und bei Wagner ja auch dann tatsächlich noch Handlung auf der Bühne, also sprich Regie. Das war ja die Idee des Gesamtkunstwerks. Das ist da, denke ich, sehr gelungen. Dann haben wir Eugene Scribe als einen der wichtigsten Protagonisten dieser Librettistik, der Libretto-Szene etwa in der Zusammenarbeit mit Meyerbeer. Also es gibt schon absolute Beispiele. Sie haben schon Strauss und Hofmannsthal erwähnt, sicherlich auch Mozart da Ponte. Aber es gibt eben auch die vielen, vielen Gegenbeispiele.
Ton und Wort sind Bruder und Schwester, heißt es in Richard Strauss' Capriccio. Da wird es quasi zum Thema selber der Oper, ne?
Genau, da taucht das auf, mal ironisch, mal durchaus auch ernst gemeint, dieser Konflikt zwischen dem Dichter und dem Komponisten etwa. Bei Strauss ist die Sache insofern in diesem letzten Stück, ja, Uraufführung 1942, durchaus witzig, weil es da ja eine Vielzahl von Librettisten gibt. Also der Machtkampf kann da nie richtig oder konnte nie entschieden werden. Strauss hat selber mitgeschrieben, aber auch so nicht ganz unbekannte Leute wie Stefan Zweig. Und es gibt auch einen nicht ganz unbekannten Komponisten namens Wolfgang Amadeus Mozart. Und der hat 1781 sich zu diesem Thema auch geäußert. Das ist jetzt vorsichtig ein etwas längeres Zitat. Er sagte nämlich: Bei einer Opera muss schlechterdings die Poesie der Musik gehorsame Tochter sein. Allerdings geht das Zitat dann etwas später noch so weiter. Da ist es am besten, wenn ein guter Komponist, der das Theater versteht und sich selbst etwas anzugeben imstande ist, und ein gescheiter Poet als ein wahrer Phönix zusammenkommen. Also da heißt es natürlich auch, der Phönix sind im Grunde genommen die beiden. Es ist eine Doppelgestalt. Wenn die beiden harmonieren, dann ist die Sache perfekt. Ansonsten wird es schwierig. Ach, was fällt mir aus der nicht mehr ganz Gegenwart noch ein? Natürlich Hans-Werner Henze und Ingeborg Bachmann, um jetzt nicht ganz eben den Zeitbezug ins Hier und Heute, ins Beinahe Hier und Heute zu verpassen. Oder vielleicht als letztes noch, dann haben wir wieder so einen Wagner-Anspruch, Karl-Heinz Stockhausen, der zu seinem siebenteiligen Opernzyklus Licht die Texte auch selber geschrieben hat, die allerdings eine ganz eigene esoterische Klangwelt bieten und auch sehr unfreiwillig komisch sind. Allerdings dann nicht, wenn man sie eben als Gesamtkunstwerk betrachtet, wie bei Wagner und auf der Bühne dann erlebt.
Über das Verhältnis von Musik und Text, über Dichtung und Tonsetzerei in der Oper war das in unserer Serie endlich mal erklärt, Jörn Florian Fuchs.